Dieser Text steht ganz am Anfang des Matthäusevangeliums, passt zum ersten Advent, ist quasi vor der Geburt Jesu, denn wir bereiten uns ja auf die Geburt Jesu vor. Und beim flüchtigen Lesen ist dieser Text echt langweilig, auch schwierig zu lesen, weil so viele Namen darin vorkommen. Es geht um den Stammbaum Jesu. Und ich lese ihn mal vor und hört mal zu, ob ihr daran irgendwas entdeckt. Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham war der Vater von Isaak, Isaak von Jakob, Jakob von Juda und seinen Brüdern. Juda war der Vater von Peretz und Serach, ihre Mutter war Tamar. Peretz war ein Vater von Hezron, Hezron von Aram, Aram von Aminadab, Aminadab von Nachschon, Nachschon von Salmon. Salmon war der Vater von Boas, dessen Mutter war Rahab. Boas war der Vater von Obed, dessen Mutter war Ruth. Obed war der Vater von Isai, Isai der Vater des Königs David. David war der Vater von Salomo, dessen Mutter die Frau des Uria war. Salomo war der Vater von Rehabeam, Rehabeam von Abia, Abia von Asa, Asa von Josaphat, Josaphat von Joram, Joram von Usia. Usia war der Vater von Jotam, Jotam von Ahas, Ahas von Hiskia, Hiskia von Manasse, Manasse von Amos, Amos von Josia. Josia war der Vater von Joachim und seinen Brüdern. Das war zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft war Joachim der Vater von Shealtiel, Shealtiel von Zerubabel, Zerubabel von Abihud, Abihud von Eliakim, Eliakim von Azor. Azor war der Vater von Zadok, Zadok von Achim, Achim von Eliud, Eliud von Eliasa, Eliasa von Matan, Matan von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias. Von ihr wurde Jesus geboren, der Christus genannt wird. Im Ganzen sind es also von Abraham bis David 14 Generationen, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft 14 Generationen und von der babylonischen Gefangenschaft hin zu Christus 14 Generationen. Ja, so ein langweiliger Text. So viele Namen. Wofür braucht Jesus eigentlich einen Stammbaum? Tatsächlich wird das Matthäusevangelium fast feierlich von diesem Stammbaum eröffnet. Er geht zurück auf über König David bis zu Abraham, dem Stammvater des jüdischen Volkes. Und dann gibt es 3×14. Zahlen haben in der Bibel immer eine tiefere Bedeutung. Es geht nie nur um die Zahlen. Es ist 3. 3 ist wirklich 3×14. Das ist die Zahl der Vollkommenheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 3. Und dann 14, 2×7, 7 ist auch, 7 Tage hat die Woche, 7 Tage. Also es gibt so bestimmte Zahlen in der Bibel, die haben eine bestimmte Bedeutung und 7 eben auch, 2×7 vollkommen. Es geht um etwas, ja, um Vollkommenheit. Matthäus ist wichtig. Jesus ist verwurzelt im jüdischen Volk. Er ist untrennbar verbunden mit dieser Geschichte. Er ist ein Jude, ein Spross dieses Volkes, und in ihm erfüllen sich die Verheißungen in Jesaja, Jeremia, Hesekiel und den anderen Propheten. Er kam zwar von Gott, er kommt sozusagen aus dem Himmel, aber er hat doch eine Geschichte. Er ist verwurzelt in dieser Geschichte. Er ist ein Spross aus der Wurzel Isais, Jesaja 11. Er ist der Menschensohn, der verheißen ist in Hesekiel. Der kommen wird, er ist der Sohn Davids, also Abkömmling Davids, und gleichzeitig ist er der Herr Davids, Psalm 110. Und weil es darum geht in den Evangelien, dass wir, wie wir ihm folgen können, ist es eben auch wichtig, seine Geschichte zu wissen, seine Herkunft. Denn wir sind untrennbar verbunden als Nachfolger mit ihm und damit auch mit diesem Volk und mit dieser Geschichte und mit diesem Gott, der sich in dieser Geschichte verherrlicht. Das heißt, das Alte Testament ist auch für uns Testament, auch für uns Willenskundgebung Gottes. Es gibt Leute, die sagen beim Alten Testament nicht Altes Testament, sondern sagen das Erste Testament. Es enthält Willenskundgebungen Gottes in der Geschichte. Und Jesus steht in dieser Geschichte Und dadurch, dass wir zu ihm gehören, gehören wir auch zu dieser Geschichte. Wir sind eingepfropft in diesen Baum, sagt einmal Paulus. Der Baum ist die Geschichte des jüdischen Volkes, des israelischen Volkes mit diesem Gott. Und wir sind als Heidenvölker eingepfropft in diesen Baum. Sozusagen umgekehrt, wenn man Bäume veredelt, dann kommt ja, wird ja das edelste Teil, glaube ich, eingepfropft. Stimmt das, Barbara? Ja. Und damit der Baum veredelt wird, da ist es umgekehrt. Es ist der edle Baum und wir werden als unedle Zweige, als Heiden, Heiden sind biblisch alle Nichtjuden, eingepfropft, sodass wir auch von diesem edlen Baum ziehen können, unseren Saft ziehen können und Früchte bringen können. Also es gehört zu uns dieses Testament, diese Geschichte. Jesus ist nicht einfach vom Himmel gefallen, obwohl er von Gott gekommen ist, sondern ist in die Geschichte des Volkes Israel hineingestellt. Weiter ist es interessant, den ersten Vers des Matthäus-Evangeliums mal wörtlich zu übersetzen aus dem Griechischen. Da heißt es nämlich nicht einfach Stammbaum Jesu Christi, sondern Buch des Ursprungs und des Werdens Jesu Christi. Des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Ursprung und Werden im Griechischen Genesis. Und es ist doch interessant, Genesis ist das erste Buch des Ersten Testamentes, des Alten Testaments, das erste Buch der Bibel. Genesis, die griechische Übersetzung, beziehungsweise eigentlich ist das das Hebräische, egal, griechisch oder hebräisch, soll mal nachgucken. Und es ist am Anfang des Neuen Testaments dann wieder dieses Wort Genesis. Das heißt, da beginnt etwas Neues. Mit Jesus beginnt die Geschichte nochmal neu. Es setzt etwas Neues ein, ein neuer Bund. Der wird im Jeremia, angekündigt und in vielen anderen Texten des Alten Testaments auch. Und ich lese einfach mal aus Jeremia 31 bis 34. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, obgleich ich ihr Herr war, spricht der Herr. Also es war ja der Bund des Gesetzes und sie haben ihn nicht gehalten, so wie wir das Gesetz auch oft nicht halten. Dieser Bund, der ist, war irgendwie nicht zu halten, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will. Nach dieser Zeit spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Das heißt, er möchte seinen Willen in uns hineinpflanzen, so dass wir ihn gerne tun und dass er nicht etwas ist, was von außen kommt, sondern was von innen kommt und uns erfüllt und wir gerne tun. Und es wird keiner den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Das ist der Inhalt dieses neuen Bundes, dass er uns vergibt und dass wir ihn erkennen. Wenn er in uns ist, werden wir ihn erkennen und wir haben die Chance, dass er uns immer wieder vergibt. Und Vergebung setzt etwas frei in uns. Nicht, dass wir am nächsten Tag genauso weitermachen wie vorher. Es gibt ja auch Leute, die sagen, das ist einfach bei den Christen, die sündigen und dann beichten sie wieder und am nächsten Tag machen sie dasselbe. So sollte es nicht sein, sondern wenn wir wirklich Vergebung erfahren im Inneren, dann ändert das etwas in uns, dann setzt uns das frei für etwas Neues und darum geht es. Und das ist ja das, was wir erleben, wenn wir wirklich umgekehrt sind, zutiefst umgekehrt sind und um Vergebung gebeten haben, dann und auch wissen, Jesus ist dafür gestorben, für unsere Sünde, dann setzt das in uns etwas frei, einen neuen Willen, gehorsam zu sein und seinen Willen zu tun. Und sein Wille kommt dann tiefer in uns rein. Eine neue Genesis, also eine neue Geschichte, eine neue Schöpfung, ein neuer Weg, eine neue Chance. Eine Geschichte, die quer zu den üblichen Geschichten ist, zu den bekannten Historien großer Völker und großer Männer. Und genau das wird am Anfang des Matthäus-Evangeliums greifbar. Dieser Stammbaum birgt allerdings auch ein paar Irritationen. Und da ist die Frage, habt ihr die wahrgenommen? Was habt ihr wahrgenommen? Was ist euch aufgefallen an diesem Stammbaum? Ich wiederhole es für das Band. Zweimal werden die Mütter genannt. Genau. Es werden Frauen genannt. Das ist sehr unüblich. Stammbäume wurden bei den Juden sehr geschätzt. Zum Beispiel zur Übernahme öffentlicher Ämter und des Priesteramtes braucht es einen makellosen Stammbaum. Und der war ausschließlich über die männliche Linie. Es gab in diesem Stammbaum nicht die Betonung der Frauen. Wir entdecken hier einen Stammbaum, da sind 4 Frauen drin. Und noch was anderes, habe ich gerade indirekt schon genannt. Sind nicht alles Juden? Noch was, genau? Ja, genau, nicht alles Traumhochzeiten. Und die Männer waren auch nicht unbedingt die tollsten. Die hatten alle ziemlich, nicht alle, aber doch viele, hatten ziemlich viel Dreck am Stecken. Und das ist doch erstaunlich, dass am Anfang des Neuen Testaments so ein Stammbaum steht und dass dieser Stammbaum am Anfang der Geschichte Jesu steht und dass unser Herr und Gott und unser Erlöser einen solchen Stammbaum hat, der überhaupt nicht makellos ist, der nicht nur Juden in seinem Stammbaum hat und wo dann auch noch Frauen dabei sind, die eben auch teilweise recht spezielle Frauen waren. Ich erzähle es gleich, was es für Frauen waren, aber vielleicht wisst ihr es ja auch schon. Bei den Männern habe ich ein bisschen geschaut, ich habe das aber jetzt nicht alles nachgelesen, aber zum Beispiel bei Juda, Juda war wirklich ein Schurke. Also Juda hatte 3 Söhne, den ersten hat er dann verheiratet, das war ja damals so üblich, mit Tamar. Und dann war es so, der Sohn starb und sie hatte noch keine Kinder gezeugt und da war es damals üblich, dass dann der nächste Bruder diese Frau heiraten musste, um ihm Kinder zu zeugen. Der zweite ist auch gestorben und dann wäre eigentlich der dritte dran gewesen und Juda wollte das nicht. Juda hat Angst gehabt, dass der dann auch noch stirbt. Dann war Tamar Witwe ohne Kinder, ziemlich schlimm. Sie verkleidet sich als Prostituierte und Juda geht zu ihr. Dann ist auf einmal, er merkt es nicht, seine Schwiegertochter unehelich schwanger. Ja, was will der Typ? Der will die steinigen. Sie hat Gott sei Dank einen Pfand von diesem Geschehnis da und sagt, von dem ist das Kind. Dieser Siegelring, wem gehört der? Von dem ist das Kind. Und dann war er überführt, das war nämlich er. Also ein Schurke, der steht drin, Juda. Aber auch Tamar steht drin. Tamar war eine kananäische Außenseiterin. Und eben, ich meine, das war ja auch so ein nicht so ganz koscher, ne, dass sie sich da als Prostituierte verkleidet und ihren Schwiegervater damit überlistet und dann von ihrem Schwiegervater ein Kind bekommt. Aber sie steht da drin, in diesem Stammbaum. Genauso Ahab steht drin. Ahab ist einer der schlimmsten Baalsdiener, einer der schlimmsten Götzendiener. Wegen ihm regnete es eine ganze Weile in Israel nicht. Er hat Götzenheiligtümer aufgestellt, und zwar massenweise. Wir kennen die Geschichte von Ahab und Isebel, seiner Frau, die war auch nicht besser, von den Königebüchern und dem Propheten Elia. Der hatte viel mit Ahab und Isebel zu tun. Er ist auch vor Isebel mal geflohen, weil Isebel ihn umbringen wollte. Rahab steht im Stammbaum. Rahab war eine wirkliche Prostituierte. Aber sie hat dem Volk geholfen, zu einer gewaltlosen Übernahme von Jericho. Ruth war eine Außenseiterin. Sie hatte eine gute Moral, aber sie war eine Moabiterin, also keine Jüdin, eine Heidin aus dem Blick der Juden. Und sie blieb nach dem Tod ihres Mannes trotz vieler Schikanen bei ihrer Schwiegermutter und hat sie versorgt und heiratete dann Boas. Aber sie war eine Außenseiterin, eine jüdische Außenseiterin. Und dann noch die Frau des Uriah, Bathseba. Die ist auch noch drin. Bathseba war wirklich arm dran. Aber dass sie da drin steht, vor allen Dingen, weil sie ja hinweist darauf, dass David mit ihr Ehebruch begangen hat. David hat sie sich holen lassen als König, weil er sie gesehen hat auf der Dachterrasse und da hat sie sich gebadet und er hat sie holen lassen. Das war, ein König hat das dann halt mal ebenso gemacht. Dann hat er ihren Ehemann aus dem Krieg geholt in der Hoffnung, dass er mit ihr schläft. Das tat er dann aber nicht, weil er gesagt hat, meine ganzen Kameraden sind an der Front, dann kann ich nicht zu Hause mit meiner Frau schlafen. Weil er schon ahnte, da hätte ja ein Kind, vielleicht ist da ein Kind entstanden. Und das war dann auch so. Und als sie das dann merkten, hat er dafür gesorgt, der David, dass der Uriah ihr Mann dass er fiel im Krieg. Also ist sozusagen auch ein Mörder. Und Bathseba, eine Hethiterin eventuell, wurde dann die Mutter von Salomo. Und schließlich Maria, dieses bedeutungslose, unscheinbare Mädchen, vermutlich ein Teenager-Mädchen, was dann Jesus gebar. Überraschend, diese Frauen in diesem Stammbaum, überraschend, dass nicht die jüdischen großen Stammmütter genannt werden, Sarah, Rebekka, Lea, sondern ausgerechnet diese Frauen. Warum werden sie genannt? Vielleicht, weil sie wache und leidenschaftliche und suchende Menschen waren, aber vielleicht auch, weil sie einfach dazugehören und sie werden nicht verschwiegen, nicht verleugnet, obwohl sie anstößig sind. Gott schert sich nicht um unsere Herkunft, um unsere Vorfahren. Er hat schon immer den engen Rahmen von Nationalität, von Geschlechterrollen und von gegenseitigen Festlegungen gesprengt. Aber vielleicht auch gerade, weil er sagen will, ja, die gehören dazu. Es gibt nicht nur makellose Geschichten in unserem Leben und in der Herkunft unseres Lebens. Gott nimmt die schrägsten Menschen in seine Geschichte auf. Oder andersherum gesagt, die schlimmsten Biografien können Gott nicht davon abbringen, mit ihnen und mit uns Geschichte zu schreiben. Jesu Stammbaum umfasst diametral verschiedenste Menschen, von ihrem Glauben völlig überzeugte und zweifelnde Menschen. Menschen, die schwere Schuld auf sich genommen haben und fast Heilige, gewöhnliche Menschen und ganz schlichte. Und diese bunte Mischung haben wir hier auch. Die haben wir in den Gemeinden und Kirchen. Wir sind ein bunter Haufen. Und wenn wir das Gefühl haben, nein, von meiner Geschichte her kann ich im Reich Gottes nie irgendwas werden. Ich bin viel zu unbedeutend und unfähig, dafür, dass Gott Geschichte mit mir schreiben könnte, damit ich irgendwas in dieser Welt beitragen könnte, schon an diesem Stammbaum Jesu wird das widerlegt. Menschen mit solch krummen Lebensgeschichten dürfen dazugehören. Das gilt damals und das gilt heute für uns. Lasst uns noch etwas direkter schauen, ob und was dieser Stammbaum mit uns zu tun haben könnte. Und jetzt schauen wir mal unser eigenes Leben an wie ein Baum. Ja, und da gibt es zunächst mal das, was unser Leben ausmacht. Äste, Zweige, Früchte, einen Stamm. Da könnte man sagen, Früchte, das ist so das, was unser Leben hervorbringt. Stamm, was gibt unserem Leben Stabilität? Aber dieser Baum muss natürlich, damit er so grün sein kann und so schöne Früchte haben kann, Wurzeln haben. Die Wurzeln, das ist das, wo wir herkommen, was uns ausmacht. Wo kommen wir her? Wer sind unsere Vorfahren? Wer ist in unserer Geschichte? Wir sind auch nicht vom Himmel gefallen. Und dann gibt es gute Wurzeln, Vorfahren, auf die wir stolz sind. Vielleicht haben wir irgendwas so in unserem Stammbaum, wo wir richtig stolz drauf sind. Leute, die irgendwas Tolles bewirkt haben oder Menschen waren, die einfach voller Liebe und Barmherzigkeit waren. Und dann gibt es vermutlich auch Wurzeln, die sind eher nicht so toll. Es gibt in fast jeder Lebensgeschichte gibt es auch irgendwas von früher, wo man nicht drüber spricht, was wir vielleicht sogar gar nicht wissen als Nachkömmlinge. Es gibt oft in Familien irgendein Onkel, Tante, Großvater, Urgroßvater, keine Ahnung, irgendwas in der Geschichte. Menschen, über die spricht man nicht, die werden totgeschwiegen. Warum? Weil sie vielleicht Nazis waren, weil sie vielleicht Wärter im KZ waren. Es kann ja sein, dass irgendjemand von unseren Großeltern oder Urgroßeltern oder Onkels, Tanten und so weiter tatsächlich mit diesem Nazi-Regime was zu tun hatten. Ich habe letztens eine Geschichte gelesen in der Zeitung von einer jungen Frau, die war Adoptivtochter und sie hat plötzlich herausgefunden, dass ihr Urgroßvater einer der größten Nazi-Schlechter war. Und das hat sie natürlich schockiert. Sie hat inzwischen ein Buch drüber geschrieben und mit dem Buch diese ganze Geschichte verarbeitet. Wir wissen das nicht. Die gute Nachricht, Jesus hatte auch solche Vorfahren. Wie ist er damit umgegangen? Er stand dazu. Diese Vorfahren werden in der Bibel nicht verschwiegen. Sie stehen am Anfang des Neuen Testaments. Und die eigentliche Wurzel, aus der Jesus sein Leben empfing, war der Vater und die Liebe des Vaters. In diesem Grundwasser der Vaterliebe Gottes barg er seine Wurzeln. Und das ist die Einladung an uns, unsere Wurzeln, all das, was in unserer Geschichte, in unserer Vorgeschichte schräg ist, vielleicht auch fürchterlich, zu bergen in der Vaterliebe Gottes. Es ist nie gut, es zu verleugnen, nicht dazu zu stehen, sondern ja, so und so war es. Und diese und jene Menschen habe ich in meiner Geschichte, aber ich berge sie in Gott und in seiner Vaterliebe. Und dann haben wir die Chance, dass dies geschieht. Jeremia 17. Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht und seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. Das ist die Einladung an uns. Und in dieser Hinsicht können wir dann auch so einen Stammbaum meditieren und uns von so einem Stammbaum inspirieren lassen. Jesus, wir danken dir, dass wir unsere Wurzeln zum Bach hinstrecken können und das ist deine Vaterliebe. Dass wir uns ausstrecken können mit allem, was wir sind und haben und auch mit dem, was wir in unserem Leben nicht gerne anschauen, was wir eher verschweigen wollen, wofür wir uns schämen. Wir können das alles in deiner Liebe bergen. Vielen Dank, dass du in deinem Stammbaum, ja, dass es einfach geschehen ist, dass in diesem Stammbaum Menschen sind, die da gar nicht für Makellosigkeit gesorgt haben. Vielen Dank, Vater im Himmel, dass du mit solch einem Stammbaum, mit solchen Menschen Geschichte geschrieben hast. Du hast Geschichte geschrieben mit Prostituierten, du hast Geschichte geschrieben mit Mördern, du hast die Geschichte geschrieben mit allen möglichen Gaunern und Schurken. Und es stört dich nicht. Und du hast sie gerufen und du hast ihnen vergeben und du hast ihnen eine neue Chance gegeben. Und das gilt für uns auch. Und so können wir unser Herkommen anschauen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Entspannung, die dadurch in unser Leben kommt, dass wir anschauen können, was wir sonst nicht gerne anschauen. Weil wir es bergen können in dir, weil du uns nicht verurteilst, sondern weil du uns eine neue Chance gibst. Und dazu brauchen wir deinen Mut und deinen Segen. Danke, dass du ihn uns gibst. Amen.